im Profibereich Menschen, die damit Geld verdienen, die da betreut werden, ist das eine ganz andere Sache. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe ein Ziel, ich möchte an dem und dem Event teilnehmen und muss dafür meine Leistung steigern, ist es nicht die schlauste Idee, dann auch noch Kilos verlieren zu wollen.
Absolut, ja.
Also beides zusammen klingt wie der heilige Gral, ist es aber halt nicht.
Hi, willkommen zu einer neuen Achilles Running Podcast Folge. Dieses Mal in einem etwas anderen Format, denn ich sitze hier mit meiner Kollegin Lilly. Und gemeinsam sprechen wir über Mythen, Halbwahrheiten und hartnäckige Überzeugungen aus der Laufwelt, die uns immer wieder begegnen. Sei es im redaktionellen Alltag, auf Social Media oder auch privat. Ihr bekommt unsere persönliche Einschätzung und einen kleinen Faktencheck zu gängigen Behauptungen, wie zum Beispiel, alles unter einer 6er Pace ist zu langsam. Welche Argumente es dagegen gibt, erfahrt ihr gleich. Wir werfen außerdem einen kritischen Blick auf aktuelle Trends wie Zone 2, Nüchternläufe, Trainingsgadgets und Abnehmen im Laufkontext und teilen dabei ganz nebenbei unsere persönlichen Erfahrungen. Hier spricht Elliot aus der Redaktion. Wir hatten viel Spaß beim Aufnehmen und hoffen, ihr habt gleich ebenso Freude beim Zuhören. Hallo Lilly, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich würde sagen, da ich jetzt schon eine Weile wach bin, gut und selber.
Ja, mir geht's auch gut. Wir haben gerade schon geredet, es ist gerade der Sommer eingebrochen, eigentlich dieses Wochenende schon. Es ist ein bisschen anstrengend jetzt zu schlafen, also Schlafqualität irgendwie bei Hitze mit einer Katze im Bett ist auf jeden Fall so ein bisschen mau. Aber ich bin eigentlich super gut drauf, weil ich den Sommer liebe. Mein Training da eigentlich auch immer viel besser funktioniert, als wenn es kalt ist. Und wenn wir hier fertig sind, werde ich auf jeden Fall auch erstmal einen Lauf machen, weil heute die Temperaturen eigentlich ganz okay sind. Da freue ich mich schon drauf.
Ach spannend, was steht bei dir heute an oder machst du einfach freie Schnauze?
Heute ist eigentlich eine entspannte Einheit dran, also ja, ein bisschen Zone 2, wenn ich es hinkriege, ne? Wenn ich nicht maßlos überpace, also so ist eigentlich gedacht, gerade auch, weil ich mich noch so ein bisschen an die Temperaturen gerade erst noch gewöhne, es dauert ja immer so ein bisschen, bis man so richtig körperlich im Sommer angekommen ist. Ja, wie geht's dir da so? Kommst du gut klar mit Hitzetraining?
Ja, schwierig, also ich hatte das tatsächlich, ich habe da heute erst drüber gesprochen, dass das ja was wäre, was ich mal anstreben könnte. Hier ist es aber noch nicht so warm.
Ah.
Also ich bin ja Norddeutschland und irgendwie ist die Hitze hier noch nicht angekommen. Ich versuche das dann aber so zu machen, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, schon mal zur Mittagszeit rausgehe, einfach damit ich die Hitzeadaption irgendwie mitnehmen kann. Aber so richtig Spaß habe ich damit nicht. Also ich laufe tatsächlich am besten in den Übergangsjahreszeiten.
Ja.
Also so,
Nebensaisons.
Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich so my time to shine.
Ja, okay. Du hattest ja heute eine Coaching-Session, hast du erzählt, ne? Wurdest du da gelobt oder gerügt?
Ich glaube, ich darf so dekadent sein und sagen, dass ich gelobt wurde,
okay.
weil ich am Sonntag viel Fahrrad gefahren bin. Wir sind mit dem Rad nach Cuxhaven und es sind so 106 Kilometer und dann nochmal 10 Kilometer mit dem Rad nach Hause von der Bahn. Und dafür habe ich natürlich ein Lob eingefahren.
Stark.
Und eventuell setzt mich das ja sozial unter Druck, seitdem ich das mache, was solche Sachen angeht wie Stabi und Mobilität. Ah. Und mache solche Sachen, aber jetzt erst regelmäßig.
Ja. Du hast den Druck gebraucht.
Richtig. Mhm. Ich habe eventuell den sozialen Druck gebraucht.
Mhm. Okay, aber das ist, hört sich ja alles ganz shiny und schön an. Dann bist du da ja auf einem guten Weg. Und wir loben dich auch für deine krasse Radtour am Wochenende.
Ja, aber man muss zugeben, ich habe eventuell auch die gesamte Zeit Windschatten gelutscht. Ich habe nichts anderes gemacht, als mich dahinter zu befinden, die Klappe zu halten und ganz ruhig mitzufahren wie ein Schatten.
Also manchmal auch schön, ne?
Also ich hatte da auch pulsmäßig gar keine Probleme. Ich bin da richtig entspannt, so wie du heute zuvor hast, in Zone 2 geblieben, weil ich einfach nichts tun musste.
Voll gut. Da lohnt sich dann auf jeden Fall MitfahrerInnen zu haben, die vorausfahren. Also ich habe heute wahrscheinlich niemanden, in dessen Windschatten ich laufen werde.
Ja, und ich meine, da kann man ja auch einfach mal ein bisschen langsamer laufen oder Radfahren. Das ist ja auch gar nicht so das Thema.
Voll. Ja, wir zwei dachten ja, es ist mal wieder an der Zeit, eine Folge zu zweit aufzunehmen. Lang ist's her. Und diesmal mit Themen, die uns aufregen. Also vielleicht so ein bisschen anlässlich des Laufbooms, den wir so ein bisschen erleben. Irgendwie überall sprießen so neue Laufaccounts auf Social Media raus. Viele LaufinfluencerInnen gibt's jetzt aktuell, die irgendwie neu dazukommen. Und da haben natürlich super viele Leute eine Meinung.
Auch wir
zählen ja dazu. Aber nicht immer ist die ja faktenbasiert, kann man vielleicht so vorsichtig formulieren. Ich finde es super schön, dass es einen Laufboom gerade gibt, aber ich habe schon den Eindruck, dass dadurch auch ein bisschen mehr Falschaussagen so ein bisschen in der Lauf-Community rumschwirren. Und da haben wir uns ja diesmal so ein paar ausgesucht, über die wir sprechen wollen, weil wir natürlich im redaktionellen Alltag und privat wahrscheinlich über noch mehr stolpern als vielleicht so die 0815-Läuferin. Wir haben da auf jeden Fall den lieben langen Tag immer sehr viele Dinge in unseren DMs, in den Kommentaren. Wir beobachten es bei anderen Videos. Und ich denke mal, dass wir da ein sehr spannendes Gespräch führen werden, weil wir ja auch ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen kommen, ne?
Ja,
ich laufe ja eigentlich eher so Halbmarathon-Distanzen und du bist ja eigentlich unsere Ultraläuferin, ne?
Ja, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen der Wanderdino von uns. Ich bin recht, ich bin recht entspannt unterwegs den Großteil der Zeit und schaue, dass ich möglichst wenig anderen LäuferInnen auf der Straße begegne.
Ja, du bist dann genau wirklich auch so ein bisschen im Trailing-Gebiet. Du bist halt einfach mehr im ländlichen Gebiet. Du bist auf jeden Fall auch schon viel Trail gelaufen. Ich bin da ja mehr in der Stadt, in der City unterwegs. Wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Also ich bin ein bisschen mehr geschwindigkeitsgetrieben. Also finde ich das cool, dass wir da eigentlich so zwei Perspektiven jetzt gleich mal haben werden.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich die LäuferInnen-Bubble so anguckt, dass es schön ist, verschiedene Perspektiven auf die Themen dann auch einfach zu bekommen. Also ich merke das ja auch, ich verkaufe noch Sportschuhe und dann bei den Kundinnen, die halt reinkommen, da werden einen auch manchmal Fragen gefragt, wo ich mir so denke, hast du das von einem Reel oder was ist hier eigentlich los?
Ja,
deswegen finde ich super, dass wir da jetzt drüber reden mal.
Ja, das finde ich gut, dass du auch sagst, dass du in Real Life diese Fragen, Antworten, Falschaussagen hörst, weil manchmal hat man das Gefühl, das findet alles nur auf Social Media statt, da hört man und sieht man halt am meisten. Aber wenn das dann sogar in die reale Welt überschwappt, dann ist es ja noch so umso wichtiger, dass wir damit jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit einer Aussage an, die ich zumindest am meisten höre. Die lesen wir auch ständig bei Achilles Running, steht irgendwie öfters mal in unseren DMs, manchmal auch in den Kommentaren, die mich auch, glaube ich, mit am meisten aufregt. Und zwar ist die Aussage, alles unter einer 6er-Pace ist gehen und faktisch hast du keinen Trainingseffekt davon. Also kennst du wahrscheinlich auch, hast du schon auch schon tausendmal gelesen.
Ja, nicht nur gelesen, sondern auch erlebt. Also wenn dann gefragt wird, da könnte man ja mal eine Runde zusammengehen und ich denke mir immer schon so, ich weiß ja jetzt nicht, wie bringe ich dir das bei? Und dann einfach ganz trocken, ja okay, aber da musst du dich halt darauf einstellen, dass du auch eine entspannte 8er-Pace so laufen.
Ja.
Und dann kommt, da bleibe ich zu Hause, ist ja fast spazieren gehen.
Ja.
Und ich so, okay,
ja,
gar kein Ding, mach doch.
Richtig. Es bleibt jeder Person selbst überlassen, wie schnell die Person laufen will. Ich finde die Behauptung schon frech, weil Laufen im Endeffekt unter einer 6er oder sagen wir mal großzügig 6,30er Pace im Endeffekt für diese Leute dann den gleichen Trainingseffekt hat wie Gehen, aber gar keinen eigentlich. Also es wird auch ein bisschen außer Frage gestellt, dass Gehen einen Trainingseffekt haben könnte oder einen positiven Effekt auf den Körper. Im Gegenteil, eigentlich wird dann oft auch noch behauptet, dass langsames Laufen die Gelenke kaputt macht, also im Endeffekt auch noch schädlich ist für den Körper. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Und ich glaube, das ist so der Kern der Sache. Es wird halt als Zeichen von Schwäche gesehen, ne?
Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen, dass da dann gesagt wird, es geht so gegen unsere Physiologie, sich so langsam zu bewegen in der Laufbewegung dabei. Sind ja gewisse Übungen in der Lauftechnik halt ja auch langsam an einem gewissen Punkt. Also ich habe das Gefühl, da werden zwei Sachen zusammengeführt, die nicht wirklich zusammengehören.
Richtig. Ja, vielleicht wird es so ein bisschen damit begründet. Also man versucht irgendwie einen körperlichen Grund zu finden, warum diese Schwäche nicht existieren darf. Man muss auch dazu sagen an der Stelle, wir kriegen diese Kommentare und ich sehe diese Kommentare auch meistens von Männern. Sind immer solche Rennschwein-Rudis irgendwie, die sich dann so damit rühmen, dass sie mal den Volkslauf gewonnen haben oder so. Das sind immer so sehr ambitionierte Männer bisher gewesen. Will damit nicht ausschließen, dass auch Frauen so denken, natürlich auf gar keinen Fall. Aber die Leute, die also die Dreistigkeit besitzen, uns das zu schreiben, das sind meistens Männer. oder die auch noch stolz darauf sind, glaube ich, diese Behauptung so sehr zu verfechten. Das sind halt meistens Männer. Und vielleicht erstmal vorab, ich glaube, weder du noch ich sind oder haben irgendetwas gegen ambitioniertes Training. Also ich finde es toll, wenn eine 6er-Pace für Leute langsam ist. Das ist ja auch was, worauf man ja im Endeffekt stolz sein kann. So Congratulations von uns. Aber das Problem ist, dass immer pauschalisiert wird, dass es keinen Trainingseffekt geben kann unter einer gewissen Pace, ohne sich im Endeffekt anzugucken, wie die Grundvoraussetzungen der Person sind, was die Ziele der Person sind, die so langsam läuft. Und langsames Laufen ist total individuell. Also wie langsam etwas ist, wo unsere Zone 2 liegt, das kann man nicht pauschalisieren. Das ist halt leider sehr individuell. Deswegen bringt es halt so wenig, da alle Leute über einen Kamm zu scheren und auch ja so schlecht zu machen. Dafür, ja, wenn sie sich dann mal öffentlich dazu outen, dass sie eine 8er-Pace laufen, dass sie eine 7er-Pace laufen. Ich finde das halt eher traurig.
Also wie du schon gesagt hast, ich stimme dir dazu, es ist total cool. Und ich gucke da auch immer mit ganz großen Augen, wenn Leute wirklich schnell laufen können und bin total fasziniert. Ich würde mir aber niemals rausnehmen, die Laufzeiten anderer Leute zu kommentieren. Also wir machen das ja auch als Hobby und es sollte ja Spaß machen. Und wenn ich dann, also ich habe das oft, dass ich irgendwie dann abends nochmal doomscrolle, ich gebe es zu.
Ja, same.
Passiert auch nicht selten. Ja. Und dann spült's mir halt da zwei Ottos rein, die da darüber sprechen, dass das kein Laufen ist. Und ich kam aber gerade von meinem Long Run und ich weiß, ja, okay, verhältnismäßig habe ich für mich persönlich was gerissen, aber bei Strava hätte ich jetzt nichts gerissen.
Ja.
Und dann erzählt mir noch jemand, dass es wirklich nichts wert ist. Und das ist irgendwie schade, weil wir machen das ja eigentlich alle, weil es uns Spaß macht. Und Somit verkrault man dann Leute, was für einen eigentlich die schönste Sache ist.
Also richtig.
Wir müssen ja nicht zusammenlaufen, aber lass uns doch einfach unser Ding machen und die Freude daran. Ne? Aber du meintest ja auch gerade eher, dass es ja vielleicht auch gar nicht faktenbasiert ist. Weißt du da irgendwie was?
Ja, ich habe mich da auf jeden Fall nochmal informiert. Ich habe mir natürlich nochmal die Faktenlage angeguckt, die sportwissenschaftliche. Weil genau das eine, was du gerade beschrieben hast, ist ja so der mentale Fauxpas, den man sich damit leistet, finde ich. Oder der, ja, so einfach so der Community-Aspekt, dass man es Leuten damit mau redet. Das ist ja eher emotional getrieben. Aber mich ärgert auch total, dass es gar nicht der Faktenlage entspricht, diese Aussage. Also ich habe mir extra noch mal ein paar Studien dazu angeguckt und man kann so im Großen und Ganzen sagen, dass das Bashing von langsamen Läufen insgesamt überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wir wissen alle, dass niedrige Intensitäten total viele Vorteile haben. Gerade auch Zone 2 Training wird ja auch nicht umsonst gehypt aktuell. Und alle Studien, die ich gefunden habe, zeigen auch nochmal, dass langsames Laufen, insbesondere im Zone 2 Training, jede Menge Vorteile bringt. Einmal, wenn man sich die körperlichen Vorteile anguckt, entgegen irgendwie der Behauptung, dass das körperlich für uns schlecht wäre. Einmal die Mitochondriendichte erhöht sich, der Fettstoffwechsel verbessert sich. Deswegen machen ja auch viele das langsame Training eben für die Fettverstoffwechslung. Und die Herz-Kreislauf-Funktionen werden optimiert. Und man muss halt dazu sagen, dass die Zone 2 der meisten Menschen halt eben nicht bei einer 6er-Pace liegt. Das heißt, das ist ja super individuell und deswegen erst recht dumm, dann danach zu judgen, ohne vielleicht den Rest des Trainingsplans der Person zu kennen. Und es gab auch noch eine dänische Studie, die sich auch nochmal mit Langlebigkeit und Laufen beschäftigt hat. Das fand ich auch super spannend. Und die hat im Endeffekt gezeigt, dass langsames Laufen 1 bis 2 Mal pro Woche für 1 bis 2 Stunden das Sterberisiko am stärksten senkt, während extremes Training, und damit ist mehr als 4 Stunden die Woche bei hohem Tempo gemeint, kaum Zusatznutzen bringt. Also im Endeffekt ist es für die Langlebigkeit besser, wenn wir langsam und gechillt laufen. Also das eine ist vielleicht die Ambition, aber das andere ist halt ganz klar der Longevity-Vorteil. Und aus dem Grund, also ich zumindest finde halt gesundes Laufen total wichtig. Und gerade aus dem Grund fangen ja auch viele Leute mit dem Laufen an, um halt lange gesund leben zu können. Und ja, die Rennschwein-Rudis sind da tatsächlich dann nicht im Vorteil, wenn sie nur hart trainieren, nur auf Intervalle ballern. Das ist tatsächlich erwiesenermaßen nicht das Beste für den Körper.
Ja, zumal das halt ja auch einfach das Ding ist, wenn du schnell viel läufst, fühlt es sich irgendwann gut an, weil der Körper gewohnt ist, schnell viel zu laufen. Das heißt aber nicht, dass es deine Zone 2 ist. Er wird einfach ökonomischer, wenn du ihn zwingst. Oder was heißt zwingst? Wenn du halt immer ordentlich deine Intervalle ballerst. Das bedeutet aber nicht, dass du dann genau die Vorteile, die du gerade genannt hast, halt auch trainierst. Und ich weiß nicht, ich finde, man darf das Ego dann auch einfach mal zu Hause lassen, beziehungsweise das gar nicht so sehr an die Zahl knüpfen. Weil wie viel knüpfen wir an Zahlen? Das hat doch nichts zu tun, wie schnell man läuft. Und du meintest ja auch gerade mit der Langlebigkeit und so. Du merkst ja, dass du in Zone 2 unterwegs warst, wenn du einfach super gut regenerierst und nicht das Gefühl hast, 8 Ruhetage einlegen zu müssen. Also das ist ja auch so ein super Vorteil davon, wenn man wirklich die Grundlage ausbauen will. Wenn wir uns in den unteren Bereichen befinden, was halt langsamer bedeutet, können wir die Anzahl der Stunden Trainingswoche einfach erhöhen, ohne dass der Körper davon so viel zehrt, weil wir uns immer noch gut erholen. Ja. Und das finde ich richtig gut.
Ja, also ich persönlich bin auch ein großer Fan, gerade auch wegen den Regenerationsfaktoren, die du erwähnt hast. Man braucht einfach viel weniger Zeit zum Regenerieren, kann dann dafür vielleicht sogar schon am nächsten Tag laufen. Ne? Kann ja nicht jede Person, ist halt auch nochmal ein bisschen individuell. Aber prinzipiell ist es eher möglich, als wenn man natürlich bei jedem Training 100% sich verausgabt, nenne ich es jetzt mal. Und das Zweite ist ja auch so ein bisschen der Mythos vom Gehen. Ne? Also es wird ja bei dieser Aussage, dass eine 6er-Pace genauso schlimm ist wie Gehen, wird ja auch das Gehen total abgewertet. Und das ist auch so spannend, weil Gehen unbegründeterweise so einen schlechten Ruf hat. Wir kennen ja vielleicht alle die Run-Walk-Run-Methode, die Galloway-Methode. Also das ist eine Laufmethode, bei der also Gehpausen beim Laufen eingelegt werden. Und die ist ja auch gut untersucht worden wissenschaftlich. Und da ist auch ganz klar das Fazit, dass es einmal das Verletzungsrisiko sinkt, dass es die Muskeln weniger ermüdet und dass man die Regeneration dadurch verkürzen kann und dann im Endeffekt auch längere Distanzen dadurch schaffen kann. Das finde ich halt total faszinierend, dass solche Sachen dann irgendwie bei den Leuten, die halt Verfechter des schnellen Laufens sind, so ganz hinten überfallen.
Ich hasse das. Ich finde das schlimm. Wie, du bist jetzt gegangen? Also da würde ich ja mindestens noch einen Kilometer mehr laufen. Ja, okay, mach das. Ich jetzt nicht.
Ja.
Entspann dich so. Und außerdem hat man dann ja auch verschiedene neuronale Reize. Also du hast ja nicht die ganze monotone Bewegung dabei, sondern belastest die Faszien ja auch unterschiedlich. Das hatten wir ja auch mal in der Folge.
Ja.
Ich glaube mit Professor Dr. Schleip. Ja. Zu Faszientraining, dass er das zum Beispiel auch so macht, zwischendrin sich mal umzudrehen und mal ein paar Schritte rückwärts zu laufen.
Stimmt.
Einfach damit die Faszien anders belastet werden, weil durchs Laufen haben wir ja die super monotone Belastung die ganze Zeit. Und wenn einem doch mal langweilig ist bei einem Long Run oder so, dann kann man immer zur Seite hüpfen, mal ein bisschen rückwärts hüpfen und das macht ja die ganze Leistung, die man da bringt, überhaupt nicht wett.
So. Ja. Ja, ich war tatsächlich auch früher eigentlich so irgendwie, ich weiß nicht, ob ich wirklich Team, man darf nicht gehen war, aber ich bin nie gegangen. So, ich bin einfach nie gegangen, weil ich nicht wusste, dass ich gehen darf. Und seit ich einfach manchmal in meinen Longruns wirklich Gehpausen mache oder ich bleib eher stehen, weil ich habe auf meinem Weg so Wildschweingehege und so einen Teich und so und manchmal gucke ich halt in dieses Wildschweingehege und stehe dann halt irgendwie eine halbe Minute da. Und guck mir das Wildschwein an. Und seit ich das mache, merke ich auch, wie viel leicht das ist, die Distanzen noch weiter nach hinten zu verlängern. Also mir zumindest hilft es bei den entspannten Longruns voll, irgendwie einmal die Motivation zu behalten, aber auch mich körperlich wieder so weit zu recovern. So eine ganz kurze Gehpause reicht eigentlich schon, um dann am hinten raus wirklich nochmal mehr Leistung bringen zu können. Also für mich persönlich zumindest funktioniert das sehr gut. Kann ich den Leuten da draußen eigentlich auch nur empfehlen, wenn sie sich noch nie getraut haben zu gehen beim Laufen. Sollte eigentlich nicht so ein Tabu sein.
Oder an alle die sich nicht trauen, mal unter einer 6:30 zu laufen. Oh. Vielleicht mal eine Minute 6:30 zwischendrin
einfach
zu laufen.
Einfach mal probieren.
Einfach mal gucken, ob das physiologisch überhaupt möglich ist.
Ja, also das ist ja so das eine Thema. Ich finde das zweite, was mir auch immer super sauer aufstößt, passt damit vielleicht auch ganz gut zusammen. Da geht es um die Nüchternläufe in Zone 2. Na, da wird ja immer behauptet, nüchterne Zone 2-Läufer verbessern auf jeden Fall die Leistung. Also.
Ja, aber was ist ein Nüchtern? Also erklär mir mal, was nüchtern ist. Bei den ganzen Reels, es steht nirgendwo, ab wann man nüchtern ist.
Stimmt tatsächlich. Eigentlich, wenn man jetzt wirklich so wissenschaftlich sich anguckt, wann ein Nüchternlauf erst offiziell ein Nüchternlauf ist, ist es, wenn der Glykogenspeicher leer ist. Ne? Und die leeren sich tatsächlich erst ab 12 bis 18 Stunden nach der letzten Mahlzeit ohne körperliche Aktivität dazwischen. Also wenn man jetzt irgendwie 12 bis 18 Stunden sagen wir mal, die Nacht dazwischen war. Ne? Man hat irgendwie 8 Stunden gepennt, dann ein paar Stunden vorher nichts mehr gegessen und dann macht man morgens um 11 oder so seinen Lauf. Dann werden die Glykogenspeicher erst offiziell leer und erst dann kann man auch wirklich von den Effekten sprechen, die vom nüchtern Laufen erwartet werden. Aber auch da tatsächlich wird ja eigentlich immer behauptet, dass generell Nüchternläufe die Verstoffwechselung verbessern und die allgemeine Leistung. Und das ist eine sehr individuelle Geschichte, weil das so wissenschaftlich evidenzbasiert jetzt nicht ganz so nachgewiesen werden konnte. Ich habe da nämlich auch nochmal in die Studienlage reingeguckt und da war zum Beispiel das Ergebnis von einer Studie von 2017, dass die Fettverbrennung durch eine Low-Carb-High-Fat-Ernährung schon deutlich angehoben wurde, aber die Leistungseffizienz gleichzeitig verringert wurde. Also tatsächlich dadurch, dass wir mehr, also ich glaube es war, wir haben einen erhöhten Sauerstoffbedarf bei diesen renntypischen Geschwindigkeiten und dadurch verschlechtern sich dann halt die Wettkampfleistungen, wenn man halt nicht vorher gefuelt hat, also sich vorher nicht ausreichend versorgt hat. Und das fand ich halt total spannend, weil eine zweite Studie oder ein zweites Paper eher von 2016 auch nochmal einige Studien ausgewertet hat, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und da kam auch raus, dass 70-80% der Studien zwar zum Beispiel mitochondriale Anpassungen nachweisen konnten, und die wollen wir ja auch, also das heißt, man hat mehr Mitochondrien am Ende, aber in nur 37% der Fällen hat sich effektiv am Ende auch die Leistung verbessert. Also auch da sehen wir zwar, es gibt körperliche Anpassungen, aber das lässt sich nicht 1:1 dann auch auf einen Trainingsreiz übertragen oder eine Leistungssteigerung übertragen. Es sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, die dann immer mal ganz schnell zusammengeworfen werden. Finde ich spannend.
Ja, und irgendwie auch ein bisschen frech.
Ja,
also, zumal es ja jetzt, also das ist ja schon ein bisschen länger gängig, dass sich das da eher um den aktuellen, oder dass man jetzt rückblickend sagen kann, wir wissen es heute besser. Stimmt. Was ja kein Vorwurf sein soll, weil man früher gedacht hat, das ist es. Aber heute weiß man halt einfach, dass die Mechanismen so ein bisschen anders funktionieren. Deswegen finde ich es irgendwie frech, dass das immerhin, also immer noch weiter propagiert wird. Es ist ja jetzt auch nicht sonderlich schwer, an Informationen zu kommen bezüglich dessen.
Ja, also besonders seit es KI gibt, theoretisch könnt ihr einfach, ihr dürft Gemini oder ChatGPT fragen und die können euch eigentlich eine ganz gute Studienübersicht geben. Dann sollte man vielleicht nochmal selber reingehen in die Studien, aber zumindest um mal so die Grundkernaussagen zu bekommen, das ist nicht viel Arbeit. Und wenn man sich für Sport oder Laufen interessiert, lieber mal nicht alles glauben, was man so im Internet von irgendeinem Laufguru liest, ne? Besonders wenn die Person jetzt keine Qualifikation oder so hat, dann lieber nochmal selber nachforschen, sind wir zumindest Team, also Fan von, arbeiten ja auch redaktionell, deshalb müssen wir das ja sowieso den ganzen Tag machen. Aber gerade bei dem Thema fand ich es dann doch sehr spannend, wie die Daten missinterpretiert werden. Weil eigentlich kann man sich so für das Zone-2-Training dann rausnehmen, es ist gut zu wissen, dass die Fettverbrennung auch mit Kohlenhydraten funktioniert, also auch bei einer ausreichenden Kohlenhydratzufuhr verbrennt der Körper in Zone 2 zum Beispiel Fett. Wir haben zwar gelernt, ja, die Verstoffwechselung wird verbessert, aber sie findet trotzdem statt. Also es ist vielleicht anteilig weniger, aber trotzdem effektiv. Das ist halt ganz wichtig zu wissen. Selbst wenn man was vorher gegessen hat, heißt es nicht, dass dadurch der Fettstoffwechsel nicht mehr anspringt oder so. Das ist auf jeden Fall ein sehr verbreiteter Mythos. Und zweitens kann man sich vielleicht mitnehmen, dass man auf jeden Fall die Trainingsqualität erhalten muss. Also komplett ohne Kohlenhydrate zu trainieren, wird halt in sehr vielen Fällen Leistungseinbußen auslösen, gerade halt bei langen oder intensiven Einheiten. Deshalb würde ich es persönlich da nicht empfehlen. Habe ich persönlich auch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ich bin ja gar nicht anti-Nüchternläufe. Ich zum Beispiel mag Nüchternläufe bei entspannten Einheiten recht gerne. Ich glaube, du bist ja nicht so die große Verfechterin davon, ne?
Nee, nicht mehr. Also ich habe das früher eigentlich nur gemacht.
Ja.
Und durfte lernen, dass es, also ich befinde mich ja jetzt in einem weiblichen Körper. Und ich durfte lernen, dass das für viele Frauen, nicht für alle, also das ist auch wieder so ein Punkt, aber für viele Frauen halt auch einfach echt nicht gesund ist, da wir ein bisschen vor allem vom Hormonhaushalt anders organisiert sind, als es Männer sind. Ja. Und wir haben halt so gewisse Hormone, die dafür verantwortlich sind, dass der Zyklus weiterhin bestehen bleibt, der ja auch in Fettgewebe gebildet wird und dann in Kombination mit Nährstoffen, die verfügbar sein müssen. Also es kann auch sein, dass zum Beispiel dieser ganze Intervallfastentrend, aber das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, mal auf eine bestimmte Zeit hin funktioniert, aber halt nie oder selten als Lebensstil. Und so ist es auch mit den nüchternen Läufen, dass das halt besonders für Frauen eigentlich nicht empfohlen wird. Also es kann natürlich gut sein, dass die Studien, die du ja da jetzt hast, das hat man ja sehr, sehr oft einfach an Männern gemacht wurde.
Das ist gut möglich, ja.
Weil die Wissenschaft noch nicht ganz so weit ist zu begreifen, dass Frauen halt einfach keine kleinen Männer sind.
Ja.
Und so generell wird es halt einfach, wenn man einen gesunden weiblichen Zyklus haben möchte, eher nicht empfohlen, die nüchternen Läufe zu machen. Und ich habe damit auch keine guten Erfahrungen gemacht. Also ich war auch einfach öfter verletzt. Also ich hatte letztens für eine Short-Folge bei uns so ein bisschen recherchiert oder nachgeforscht, so das kann ich besser ausdrücken, bezüglich Kohlenhydraten und Zuckern und was es überhaupt für eine Rolle im Ausdauersport spielt. Und da muss man halt ganz einfach sagen, dass man auch gesehen hat, dass es positive Auswirkungen hat, sich rund um das Training mit Kohlenhydraten zu versorgen, was auch die Regeneration angeht, wo wir wieder an dem Punkt sind, wenn man sich ordentlich versorgt. Auch mit Kohlenhydraten, die zur Regeneration beitragen, kann man auch schneller wieder laufen gehen. Und das ist ja im Endeffekt das, was eigentlich alle HobbyläuferInnen machen wollen.
Ja.
So viel wie möglich gesund laufen.
Total.
Und da spielen Kohlenhydrate halt einfach eine Rolle. Es ist was anderes. Aber da bin ich eigentlich schon beim nächsten Punkt, was mich aufregt, wenn ich jetzt mal weitergehen darf.
Ja.
Und zwar dieses ganze Thema abnehmen und gleichzeitig sich noch auf was vorbereiten. Also das hat man ja oft so. Man hat sich jetzt für einen Race angemeldet, dann hat man irgendwo gelesen, je leichter der Körper, umso besser ist das für meine Teilnahme an dem Wettkampf, was ja irgendwo auch stimmt, auch im Profibereich. Natürlich, je leichter du bist im Profibereich, Menschen, die damit Geld verdienen, die da betreut werden, ist das eine ganz andere Sache. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe ein Ziel, ich möchte an dem und dem Event teilnehmen und muss dafür meine Leistung steigern, ist es nicht die schlauste Idee, dann auch noch Kilos verlieren zu wollen.
Absolut, ja.
Also beides zusammen klingt wie der heilige Gral, ist es aber halt nicht. Also es kann sein, dass man vielleicht dabei unabsichtlich ein bisschen was verliert. Wenn ich jetzt aber ein starkes Defizit fahre, also es bedeutet, wenn wir weniger Nährstoffe zu uns nehmen oder Kalorien, als wir brauchen, dann nehmen wir ab. Und wenn ich das fahre und dann zusätzlich noch eine Belastung auf den Körper ausübe und gern noch darin besser werden möchte, wo soll er denn die Energie an die Anpassung hernehmen? Und da ist die Gefahr richtig groß, einfach ins Übertraining dann auch noch zu rutschen, weil wir diese ganzen Anpassungen nicht vornehmen können. Und der Körper sucht dann, der sucht nach dem Baustein, der sucht nach den Energie, nach der Energie, der bekommt die ja aber gar nicht, weil wir uns limitieren in dem, was wir essen, weil wir hoffen, abnehmen zu können.
Ja.
Und bei einigen funktioniert das auch, aber generell wird halt total davor gewarnt, dass wir uns schneller verletzen können, dass wir ins Übertraining kommen, dass wir ein geschwächtes Immunsystem bekommen. Und ich merke gerade, ich rede mich in Rage. Deswegen warte ich erstmal, ob du einen Kommentar hast.
Ja, ich sehe das genauso, muss ich sagen. Also ich denke auch nicht, ist jetzt nur unsere persönliche Meinung, aber ich denke auch nicht, dass eine Trainingssteigerung und Abnehmen gleichzeitig auf gesunde Art möglich ist. Ich denke, es ist manchmal ein Effekt, der nebenbei passiert. Es kann natürlich sein, dass man durch eine Trainingssteigerung nebenbei abnimmt, so ohne es halt als Strategie zu fahren. Aber sobald es eins deiner Ziele ist, denke ich mir so, mach das lieber in der Nebensaison oder so. Mach das irgendwie in der Off-Season. Da kannst du dich dann irgendwie eher als das, ne, auf dieses Ziel konzentrieren. Aber mach das nicht mitten in der Wettkampfsaison, wo dein Körper eh unter Stress steht, wahrscheinlich die ganze Zeit. Dann kommen irgendwie noch von außen andere Stressfaktoren wie Arbeit oder Familie oder so dazu. Und dann hast du so eine krasse Mehrfachbelastung auf den Körper. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann lange gut geht. Ich persönlich würde denken, dass man dann sehr schnell ins Übertraining, entweder im Übertraining landet oder zumindest in einer Leistungsabminderung. Also man kann nicht auf so hohem Niveau die Leistung fahren, wenn man gleichzeitig eigentlich versucht, im Kaloriendefizit zu trainieren. Nicht auf längere Weise.
Ja, zumindest halt nicht ohne Einbußen, sage ich mal, an anderer Stelle. Also was man ja dann ganz oft hört oder was ich selber auch schon erlebt habe, dass man irgendwie dann doch dauerhaft erschöpft ist, nicht mehr so richtig gut schläft, halt eine wandelnde Stimmungs- Schwankung oder Bombe ist. Man weiß nie so richtig, was man bekommt, wie so eine kleine Wundertüte. Also diese Stimmungsschwankungen, das, wie du schon gesagt hast, dass es keine Steigerung im Training gibt, obwohl es halt im Plan steht, dass man da irgendwie einfach stagniert und auf einem Plateau bleibt, obwohl man das Beste gibt. Und das sind alles so Zeichen dafür, dass man sich unterversorgt. Und besonders für Frauen, wo wir wieder mal an dem Punkt sind, ja, auch für Männer. Bei Frauen ist es jetzt mal was, wo es tatsächlich ein bisschen besser erforscht ist, was die Studienlage angeht. Und zwar ist es ein relatives Energiedefizitsyndrom. Und da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht.
Ja.
Super spannend. Wie schon gesagt, es kann bei allen vorkommen. Aber oft besonders bei Frauen, weil Frauen einfach einen höheren Körperfettanteil auch brauchen, damit der Hormonzyklus funktioniert, wo wir an dem Punkt sind, was ich sagen wollte. Man merkt es auch, wenn die Periode ausbleibt. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn die länger als 3 Monate nicht da ist. Da ist irgendwas im Argen. Da ist es irgendwie dann doch ein bisschen zu stressig.
Ja.
Und an beiden Stellschrauben gleichzeitig zu drehen, ist halt einfach dumm. Es kann nämlich auch sein, dass nicht das passiert, was wir wollen, sondern dass der Körper dann anfängt, die Muskeln abzubauen und das Fett zu behalten. Also dass die Körperkomposition sich ändert, aber nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Deswegen ist es viel schlauer, das in der Off-Season zu machen, wo die Trainingsbelastung einfach anders liegt und vor allen Dingen nicht so intensiv ist.
Ja. Ja.
Ja? Und ich glaube so, schlussendlich bleibt mir an der Stelle eigentlich nichts anderes zu sagen. Das ist simpel, das haben wir immer wieder. Ja. Aber Leute, ohne Mams kein Dampf.
Echt so. Leute, verpflegt euch. Und tatsächlich passt das auch ganz gut zu meinem nächsten Punkt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Hot Take und kann man auch, würde ich auch persönlich nicht pauschalisieren. Ja, ich möchte an der Stelle auch ein Aber so geben. Aber die Aussage ist erstmal, der ich widersprechen möchte. Du musst dich ausschließlich mit Gelen verpflegen. Ich finde, das wird immer so, auch gerade AnfängerInnen, sofort so mit an die Hand gegeben, dass eben Gele die einzige Möglichkeit sind, sich ausreichend zu verpflegen, ohne aber, dass die Leute sich wirklich damit beschäftigen, was drin ist. Ich finde mittlerweile, dass es im Hobbybereich auch Alternativen geben darf. Also wir sind keine LeistungssportlerInnen. Das heißt, wir müssen uns nicht immer mit den teuren, krassen Carb-Gelen verpflegen, sondern man kann vielleicht auch mal ein bisschen so über den Tellerrand schauen und gucken, ob es nicht dann doch irgendwie die Gummibärchen sind oder irgendwelche anderen, ne, leicht essbaren, mundgerechten Snacks während des Long Runs oder selbstgemachte, ne, so kennt man aus dem Trail, finde ich besonders, kennst du dich wahrscheinlich gut aus, so selbstgemachte kleine Speisen, so Kartoffelbrei, Reisbällchen, habe ich alles schon gesehen, weil einem halt auch die Gele vielleicht nicht so gut schmecken und weil man zwischendurch dann doch ein bisschen die Abwechslung möchte. Ich finde, das darf man sich vielleicht so von den TrailläuferInnen auch abgucken, dass Essen während des Laufens auch doch noch ein bisschen Spaß machen darf und dass wir uns nicht immer die ganz ekligen Gele reinknallen müssen, sondern auch mal so ein bisschen uns mit Essen so weit beschäftigen können, um zu gucken, was kann denn ein Gel auch mal ersetzen in manchen Fällen. Ne? Ich rede jetzt nicht von so hohen Intensitäten und Intervallen, wo auch Kauen zum Beispiel dann schwierig wird, aber so die entspannten Longruns, wo man vielleicht 2 Stunden unterwegs ist und dann einfach mal so Abwechslung möchte, auf denen kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man auch da mal mit anderen Sachen, ja, experimentiert, nenne ich es jetzt mal. Also ich hatte neulich auch ein Video gesehen von einem Typen, der sich jetzt irgendwie auf seinen entspannten Longruns immer mit Gummibärchen verpflegt und habe dann auch mal geguckt, und um auf 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu kommen, müsste man 18 Gummibärchen essen oder darf man 18 Gummibärchen dann essen pro Stunde. Wenn man jetzt Gummibärchen-Fan ist, ist das ja was Geiles, ne? Ich persönlich bin jetzt nicht so der Gummitiermensch, aber wenn das dann halt was ist, was einen irgendwie zusätzlich mental motiviert, wenn man sich auf den Snack freut und einen so ein bisschen ablenkt, weil man dabei so ein bisschen kaut, irgendwie die verschiedenen Geschmäcker mehr aufnimmt, dann ist das eigentlich was voll Gutes. Ich glaube, du hast da ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung gemacht tatsächlich als ich, weil du ja auf langen Distanzen unterwegs bist. Du hast da ja auch mehr Snacks mittlerweile für dich entdeckt, ne?
Ja, also erst wollte ich dir widersprechen und dachte, was macht der jetzt? Erst reden wir darüber, dass man sich verpflegen muss und jetzt geht's hier los mit, ich bin gegen Gele, aber stimmt ja gar nicht. Also ich bin froh, dass ich dir zugehört habe, danke. Also ich finde vor allen Dingen Punkt nicht immer. Also ich selber darf mich absolut mega schuldig bekennen. Ich habe am Sonntag erst ein Riesenpaket Gele bestellt. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Gele bestellt, geil, wie ich das am Sonntag gemacht habe und fühle mich jetzt so ein bisschen ertappt.
Outgecalled.
Ja, minimal. Hm. Aber man muss dazu sagen, das ist dann eher, bei mir ist der Punkt, ab einem gewissen Punkt kann ich nicht mehr kauen. Egal in welcher Leistungszone ich mich befinde, und ich möchte im August gerne einen Ultra laufen. Und wo wir an dem Punkt sind, viele beschäftigen sich nicht mit der Zusammensetzung der Gele. Das habe ich jetzt an dem Punkt mal getan. Ich habe so verschiedene Produkte bestellt mit verschiedenen Zuckerzusammensetzungen, die dann entweder langsam die Energie freisetzen sollen oder schnell, und möchte mich da halt einfach mal durchprobieren. Aber dann eher für den Worst Case, falls es eintreten sollte, dass ich nach 5-6 Stunden nichts mehr in mich reinkriege, dass ich dann einfach ein Gel dabei habe. Weil davor esse ich nämlich, ich bin Picoballer-Queen, also ich esse tatsächlich super gerne Gummibärchen, die nehme ich mir auch immer zum Radfahren mit, finde ich richtig geil. Datteln finde ich auch super, da habe ich mich so ein bisschen ausprobiert, aber man muss halt dazu sagen, man braucht ja auch nicht bei jedem Lauf Verpflegung.
Das stimmt.
Und wenn man davor sich ordentlich verpflegt, geht es meistens schon klar. Also, dass man sich da individuell so ein bisschen rantastet. Ich finde halt auch das, was da manchmal gezeigt wird mit hier Gel, da Gel, ist cool und finde ich viel besser, als alles nüchtern durchzuziehen. Jedoch, finde ich, muss man schon ein bisschen gucken, was passt überhaupt zu mir. Und so ein Gel, sei es von egal wem oder welchen HerstellerInnen, ist halt nicht der heilige Gral und löst die Probleme.
Richtig, ja. Und ich finde halt auch, dass es wird dann manchmal zum Beispiel pauschal behauptet, ja, man hat ja Elektrolyte drin. Aber das stimmt ja gar nicht. Man hat nicht in jedem Standard-Gel auch Elektrolyte drin. Manchmal ist es auch einfach nur eine Mischung aus Glucose und Fructose, ne? Und klar, das ist besser als reine Glucose, das wissen wir. Aber das ist dann auch about it an dem Vorteil. Und ich finde, sowas könnte man dann halt recht leicht auch selber umgehen, indem man wirklich denn, weiß ich nicht, ein Gummibärchen und eine Dattel isst oder so. Wenn man möchte, ne? Wenn einem
genau,
das halt,
also wenn man
wenn
einem
das besser schmeckt, genau, wenn man die verträgt.
Wenn man die Ballaststoffe auch verträgt. Oder sonst kann man das halt auch so machen. Also ich verbringe dann einfach sehr, sehr viel gern Zeit auf einer Website, die halt Gels vertreibt. Da muss man auch nicht auf die hinten auf die Verpackung drauf schauen, sondern die listen das halt auf, was genau drin ist.
Finde ich auch wichtig, ja.
Wie viel Zucker beinhaltet ist im Vergleich zu anderen, ob irgendwelche Salze zugesetzt sind oder sonst kann man zum Beispiel, das machen ja auch sehr viele, einfach mal probieren, wie man mit Salztabletten klarkommt.
Stimmt.
Oder man mischt sich selber Drinks aus verschiedenen Zuckerarten, die es so gibt, und schaut, wie man das macht. Also ich glaube halt, dass das, was ich so ein bisschen nervig finde, so wie es halt einfach immer ist in unserem System, kauf dieses Gel, ess das und dann klärt sich alles von alleine.
Ja.
So einfach ist es dann halt einfach doch nicht.
Ja, so sehe ich das auch. Und ich finde den Trend, den es aktuell so ein bisschen gibt, eigentlich ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber da ging es zum Beispiel aktuell ging so viral oder ging rum. Der Trend, dass Leute sich statt eines Proteinriegels einfach einen ganzen Mozzarella reinstopfen, sag ich jetzt mal.
Das habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen, ne? Und das finde ich ganz interessant, wie Leute anfangen, sich zumindest mal die Inhaltsstoffe von irgendwie fertigen Produkten anzugucken und sie mit einem echten, nenne ich es jetzt mal Lebensmittel, so ein bisschen zu vergleichen. Natürlich muss man Milch dazu vertragen, wenn man das macht. Man muss auch generell natürlich, man kann nicht vegan sein, wenn man das macht. Man sollte.
Und wenn man halt einfach Bock auf was Süßes richtig hat, sollte man sich überlegen, ob ich jetzt wirklich einen Mozzarella essen will.
Ja, genau. Also da kommen natürlich auch viele Punkte wieder zusammen. Aber an sich fand ich es spannend oder beobachte ich das mit großem Interesse, wie denn quasi ein fertiges, weiß ich nicht, High-Protein-Produkt oder so oder vielleicht auch ein High-Carb-Produkt dann ersetzt wird durch irgendwie ein sehr simples Lebensmittel, weil die Leute auch so ein bisschen vergessen haben, vielleicht selber raufzugucken auf den Nährstoffgehalt von einem Produkt. Und ich finde, das dürfen wir gerne wieder zurückbringen. Und ich glaube, deswegen habe ich den Punkt auch angebracht mit dem, du musst dich nicht nur mit Gelen verpflegen, weil so bedingungslos dann einfach daran geglaubt wird, dass dieses Gel dann das eine ist und dass dann die optimale Versorgung quasi gewährleistet, aber die Leute sich nicht eigenständig nochmal ein bisschen beschäftigen mit, was ist eigentlich drin? Brauche ich nicht vielleicht doch noch irgendwas? Wie viel Wasser sollte ich dazu nehmen? Ne, da kommen ja dann nochmal viele Punkte dazu. Ja. Ist ja nicht so leicht abgefrühstückt mit, ich nehme dieses Gel einfach.
Das mit dem Wasser ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch verschiedene Arten. Also es gibt so Hydrozeug, was man sich reinziehen kann, da braucht man kein Wasser dazu, aber viele sagen ja auch, ja, und ich hatte dann das Gel mit und dann hat der Magen-Darm so richtig zerfetzt.
Ja,
und stimmt. Dann frage ich halt, hast du denn dazu was getrunken? Nee, habe ich nicht. Und ich so, Überraschung!
Ja.
Das steht sogar drauf. Immer mit Flüssigkeit. Und bei einigen steht ja auch drauf, wie viel Flüssigkeit. Also
Ja, das finde ich auch besser, wenn auch mit dabei steht, wie viel, weil das ist auch wieder schwierig, wenn du den Leuten nur draufschreibst mit Flüssigkeit, ist vielleicht für manche Leute nur ein Schluck, ne? Das ist halt schwer einzuschätzen selber. Aber so viel auf jeden Fall zum Thema Gele und Verpflegung. Verpflegung, ja, wichtig, aber man darf auch ein bisschen vielleicht kreativ sein, man darf auch ein bisschen experimentieren, wenn es jetzt nicht gerade in der Wettkampfvorbereitung ist. Das finde ich eigentlich schon ganz schön, dass die Leute jetzt gerade so ein bisschen, ja, davon abkommen, nur fertige Produkte einfach nur zu konsumieren, stur oder stumpf, ohne sich damit zu beschäftigen.
Zumal die ja auch echt teuer sind. Also du hattest es genau, ja schon gesagt, aber ich bin auch schon wieder am Sonntag vom Glauben abgefallen, als ich da die Einzelpreise für die Gele gesehen habe und mir so dachte, oh, ich weiß jetzt nicht.
Ja.
Und ich weiß, also das ist jetzt auch vielleicht schon eine Art Hot Take, was ich da gerne anschließen wollen würde, weil ich ja gerade einfach die Geldsache angesprochen habe.
Ja.
Und zwar habe ich das Gefühl, dass es so richtig on woke ist oder dass es zu den Essentials gehört, dass man nur mit irgendwelchen smarten Gadgets dann auch wirklich gut werden kann. Mhm. Also nur wenn du gutes Material hast, wirst du auch zu einer guten oder besseren Läuferin. Und ich finde, das ist halt völliger Quatsch. Okay, ja. Völliger Quatsch ist übertrieben. Es hat natürlich schon Vorteile, wenn man seinen Puls messen kann, wenn man weiß, wie man atmet, wenn man weiß, was man für eine Schrittfrequenz hat, ob man da Technikübungen braucht oder sonst irgendwas. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich finde nicht, dass jeder einen Brustgurt braucht oder Voll. So ein Pulsmesser für den Arm oder so eine Sauerstoffmessung oder Laktat. Also es gibt ja so Laktatmessgeräte auch für zu Hause.
Stimmt.
Oder dass man jetzt Zwingenschuhe mit einer Carbonplatte braucht oder sich hinten ins Fahrrad noch eine Scheibe reinballert, weil das aerodynamischer ist. Also ich finde, irgendwo darf es dann halt auch einfach mal aufhören.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch leider natürlich dann wieder viel durch Social Media so ein bisschen propagiert, weil man da dann halt Leute sieht, die top ausgerüstet sind, die natürlich dann auch das, was sie rein investiert haben, auf Social Media zeigen, würde ich auch machen, wenn ich so viel Kram hätte. Ne? Und das, glaube ich, dann so auch AnfängerInnen schnell das Gefühl gibt, dass sie ja sich zumindest mit diesen Essentials ausrüsten müssen, um im Endeffekt dann ja eine gewisse Zeit zu erreichen, weil es einen so krass unterstützt im Training.
Ja, also wie schon gesagt, ich finde eigentlich, wenn man denn gerne nach Herzfrequenzzonen trainieren möchte, das ist ja auch nicht für jede Person was, finde ich es richtig gut, wenn man zumindest die Daten irgendwo ablesen kann, aber dann halt auch von einem Gadget, was verlässlich ist.
Hm.
Also es wurde ja auch gezeigt, dass die Pulsuhren jetzt nicht gerade mit der Lichttechnik da am Handgelenk die zuverlässigsten Daten liefern.
Absolut.
Dann halt lieber zusätzlich nochmal 50 Euro in die Hand nehmen und sich einen Brustgurt oder einen Armgurt kaufen. Und dann habe ich stabile Daten, auf die ich mich verlassen kann. Aber da ist natürlich auch die Frage, okay, was passt zu mir? Bei dem Brustgurtzeug zum Beispiel, das habe ich ja letztes Jahr sehr, sehr lange getestet, fast ein halbes Jahr mit verschiedenen Möglichkeiten. Ja, jetzt habe ich halt aber nun mal Brüste und das schubbert halt total. Und jetzt habe ich da Narben, die werden wahrscheinlich nie weggehen.
Ja.
Und bin dann doch auf so einen Armgurt umgestiegen. Aber dass ich rausgefunden habe, dass es sowas überhaupt gibt, halt nicht über Social Media, weil da sehe ich nur die Brustgurt-Sachen, die halt jeder hat.
Ja.
Und dann muss man halt auch aufpassen, dass man da nicht jeden Datensatz, den man da bekommt, überanalysiert, weil das natürlich noch viel mehr aufzeichnet als nur die Schrittfrequenz, ne?
Genau, ja. Ich finde, das ist auch so ein großer Punkt, dass man halt irgendwie so overengineert ab einem gewissen Punkt und viele Leute, ne, das Erste, was sie machen, ist irgendwie sich nach dem Aufstehen erstmal alle Daten aus der Pulsuhr auszulesen, ne? Also
ich will gar nicht wissen, was dein Sleep-Score sagt nach der letzten warmen Nacht mit der Katze.
Stimmt, ja.
Minus 5000.
Richtig, und das ist halt auch so ein Ding, ich habe das am Anfang, als ich angefangen habe mit der Laufuhr zu arbeiten, halt auch gemacht, dass ich mir jeden Morgen meine Schlafqualität angeguckt habe und ich mache das nicht mehr. Also mittlerweile gucke ich mir das morgens einfach nicht mehr an. Ich gucke es mir jetzt manchmal nur noch so punktuell an, irgendwie vielleicht in wichtigen Phasen oder wenn ich einfach sehen will, wie viel habe ich jetzt wirklich ungefähr gepennt. Die sind ja auch nicht ganz zuverlässig, ne? Aber ich mache das nicht mehr so regelmäßig, weil es mich auch eher unter Druck setzt und mir irgendwie auch schon kein gutes Gefühl gibt, wenn ich morgens mit irgendwie 40% aufwache an irgendwie in Body Battery. Deswegen, ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Verfechter davon, dass man sich jederzeit alle Daten anguckt. Man muss irgendwann gucken, ob man die mentale Kapazität dafür hat, finde ich.
Schlussendlich wohnen wir ja jetzt auch noch in unserem Körper. Und Laufen ist ja auch ein Sport, den man mit dem Körper macht. Und ich glaube, irgendwie ist es doch dann am Ende die Mischung. Und was man sich vor allem fragen darf, also das habe ich jetzt bei der Arbeit des Öfteren mal erlebt, dass halt Leute kommen, die wollen gerne, also eine der ersten Fragen, die man immer so ein bisschen stellt, ist, was machst du eigentlich? Was sind deine Ziele? Hast du denn überhaupt Ziele? Wo möchtest du denn gern hin, damit man einfach die passende Ausrüstung dann dazu finden kann? Und dass man sich auch fragt, okay, genau diese Fragen, was möchte ich mit meinem Hobby Laufen überhaupt erreichen? Und danach dann die Gadgets auswählt. Weil Was bringt dir die neueste Technologie, wenn du eigentlich eher das Laufen zum Entspannen nutzen möchtest? Und natürlich bringt dir aber dann was die Technologie, wenn du ambitioniert unterwegs bist.
Ja.
Also das ist ja auch immer so eine Ausgangsfrage. Nicht jeder braucht das dann.
Total.
Und ist nicht eigentlich auch, habe ich mich jetzt gefragt, so das smarteste Gadget, ein paar Schuhe, was auch passt. Weil die Füße tragen uns ja durchs Leben und vor allem auch durchs Laufen. Und da ist doch das Wichtigste, dass wir da ein Gadget haben, was einfach an unsere Füße passt. Also ich habe das auch bei Kundinnen, die kommen dann, ja und also, wie ist denn das, brauche ich dann noch eine Einlegesohle? Und ich habe ja jetzt auch gesehen, diese Kompressionsstrümpfe, die habt ihr hier ja auch, sollte ich die auch noch mitnehmen? Und wir haben auch Regenerationsschuhe und natürlich könnte ich viel Kohle verdienen und das alles verkaufen. Aber dass man halt immer so ein bisschen individuell schaut, zumal ja einige Sachen wie jetzt diese Kompressionsstrümpfe beim Laufen direkt im Training, für einige fühlt sich's gut an, aber so richtig Evidenz haben wir ja da auch noch nicht und es kommt auch total auf die Wadenform an und alles. Also dass man schon nach Gefühl geht, aber nicht anfängt über zu konsumieren. Am Ende unterstützt man auch mit einer Sohle den Schuh an der Stelle, wo er es eigentlich gar nicht braucht.
Stimmt, ja. Ja, da hast du recht. Ich finde auch, eigentlich in so ein gutes Paar Schuhe zu investieren, gerade als Anfängerin, ne? Also das sowieso, es sollte eigentlich außer Frage stellen, dass man sich als Anfängerin jetzt keinen Brustgurt holen muss, ne? Man kommt damit auch sehr, also.
Und auch erstmal keine Uhr. Also man kann sich eine App runterladen. Da muss man natürlich auch aufpassen, wenn es jetzt sowas wie Strava oder so oder andere Sachen, dass man nicht in diesen Vergleichsmodus rutscht. Also vergleichen ist ja irgendwie immer negativ, sondern dass man, wenn man schaut, was andere so für Zeiten haben und sich ein Gefühl einstellt, vielleicht eher nach Vorbildern sucht, wenn man das schon machen möchte. Aber am Anfang reicht eine App und echt ein paar Schuhe, was passt und vielleicht noch ein paar Socken, damit man sich keine Blasen reibt. Aber das ist, finde ich, immer noch das Smarteste, was man beim Laufen machen kann.
Finde ich auch. Wir haben auch gestern darüber gesprochen, dass wir beide nicht bei Strava sind. Das ist auch, glaube ich, unpopular opinion. Aber ich finde es irgendwie gar nicht wichtig, meine Experiences oder meine Erfolge zu teilen auf Strava. Mir gibt das irgendwie gar nichts. Und ich hatte damals irgendwie null Bock, mir noch eine App runterzuladen. Deshalb bin ich einfach nicht auf Strava. entgegen des Mainstreams, des Lauf-Mainstreams.
Also ich habe die App schon. Aber ich lade meine Trainings nicht für die anderen sichtbar hoch. Also ich habe das, um zu gucken, was meine Freunde so machen, die hier nicht in der Nähe wohnen, was die gerade so radeln.
Ja.
Und da dann meine Unterstützungskommentare dazulassen, so wie, du Maschine.
Sweet. Ja.
Oder da hast du wieder ordentlich gepaced.
Yeah. Geil.
Also dafür bin ich quasi da, aber niemand sieht, was ich mache, weil ich denke mir so, warum?
Voll.
Also für was? So. Und am Ende schreiben sie mir noch drunter, ja, das könnte ich auch spazieren. Darauf kann ich verzichten, alles schon da gewesen.
Absolut, stimmt. Ja, wenn das dann natürlich, das bringt wieder, finde ich, uns sehr schön zum ersten Punkt. Wenn das ist, was man daraus kriegt, dann braucht man es eigentlich auch nicht. Ne? Ja, du hast schon recht. Ich finde auch, dieses Over-Engineering ist halt so ein Punkt, was LäuferInnen, glaube ich, gerne machen. So dieses, je mehr Gadgets, je mehr Apps, desto besser. Das ist schon was ich beobachte. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen so ein Einzelsport ist. Man hat irgendwie auch nur seine Daten. Ne? Es ist kein Mannschaftssport. So MannschaftssportlerInnen agieren da meistens anders, sind, glaube ich, ein bisschen mehr Community-basiert, ein bisschen mehr Körpergefühl-basiert. Ja, aber so LäuferInnen können sich halt komplett austoben in ihrer kleinen Laufhölle, in der sie dann mit Gadgets arbeiten.
Ja, alles aus Carbon ist unsere Speedo.
Stimmt.
Also ich warte noch, dass wir im Laden bald irgendwie noch so eine Carbon-Brille haben, wenn nicht sogar ein Carbon-Cappy. Ich bin Mich würde nichts mehr schocken.
Weil das die Leute so abholt?
Ja. Okay. Aber das sind dann so Prozente, die machen in unserem Bereich halt einfach nichts aus.
Das wollen, glaube ich, viele auch nicht wahrhaben, dass es dann in den meisten Fällen wirklich um Prozente geht, die bei Profis halt wichtig sind. Also
würde mich lieber erstmal mit Zone 2 beschäftigen. Das gibt's auch umsonst.
Finde ich sehr wichtig.
Was es neben Zone 2 auch noch kostenlos gibt, jetzt muss ich richtig aufpassen, dass ich hier nicht anfange rumzuranten,
ja,
ist nämlich Kraftsport. Also ja, zumindest für den Anfang. Und ich bin an der Stelle mehr als ehrlich, ich find's auch scheiße. Also ich mach's halt wirklich einfach nicht gerne.
Ja.
Und dieses Argument, was man immer wieder liest, dass der Kraftsport macht, da noch viel zu schwer fürs Laufen wird, ich würde es sehr gerne glauben.
Ja.
Aber alles, was ich bis jetzt gelernt habe, verbietet mir das.
Stimmt.
Aber es würde sehr gut in mein Narrativ passen. Aber nee, also es ist eher das Gegenteil der Fall.
Ja, Fakt, es ist das Gegenteil der Fall, ja.
Und das ist natürlich so für Kraftsportverweigerer wie mich traurig. Mhm. Aber vielleicht sollten wir mal über die Vorteile sprechen, die Kraftsport so mit sich bringt und ob man wirklich zu schwer wird fürs Laufen.
Ja, finde ich ganz wichtig. Ich finde es auch spannend, dass du so dem Klischee entsprichst und Kraftsport nicht magst. Ich zum Beispiel bin eigentlich, weiß ich, Fan ist zu viel, aber ich habe Spaß am Kraftsport. Also meine Übungen, die ich da so mache, die bringen mir eigentlich so Spaß, weil sie ein bisschen Abwechslung sind zum Laufen. Ich würde sagen, trotzdem ist so ein chilliger, regenerativer Lauf immer noch schöner und entspannter. Aber jetzt auch gerade, wo es wieder heißer wird, finde ich es eigentlich ganz geil, dann auch mal drin Sport machen zu können. Und da finde ich dann Kraftsport auch, ja einfach die nettere Variante dann vom Sport.
Es gibt halt zwei Übungen, die mache ich gern, alles andere nicht.
Okay, und das ist zwei halt, ist kein guter Durchschnitt.
Das ist halt Kreuzheben und rumänisches Kreuzheben.
Geil.
Das finde ich einfach cool, weil der ganze Körper da so auf Trab kommt.
Ja.
Und dann habe ich Puls, dann denke ich mir so, geil, habe gerade einen Intervall geballert.
Ja.
Das ist schon cool, das macht schon Spaß. Aber alles andere nervt mich. Vielleicht, weil ich auch die Muskeln noch nicht so gut ansteuern kann. Ich weiß nicht.
Ja, aber du hast ja auch gesagt, du hast jetzt erst das Coaching so richtig ernsthaft damit angefangen, ne?
Ja, genau. Also jetzt ein Dreivierteljahr, ein Jahr vielleicht. Ja. Also so. Und ich muss schon sagen, ich merke auch Unterschiede. Also was man immer sagt, dass diesen ganzen Bewegungsapparat stabilisiert, stimme ich zu.
Voll.
Ich glaube, meine Lauftechnik ist auch besser geworden. Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine bessere Schrittfrequenz und ich habe das Gefühl, ich laufe obenrum einfach stabiler jetzt. Nicht mehr, dass auf meinem zwei Beinen ein Wassersack sitzt, sondern dass ich einfach ein bisschen tighter unterwegs bin. Und so sollte das ja auch sein. Und was auch noch dazu kommt, ich habe mich, seitdem ich das regelmäßig mache, das werden sicherlich mehrere Faktoren sein, auch dass ich wieder Kohlenhydrate esse, einfach auch nicht mehr verletzt.
Ja, perfekt.
Also ich fühle mich irgendwie besser vorbereitet auf die Belastungen, die im Lauftraining auf mich zukommen.
Also man weiß ja auch, dass es wirklich gut ist für die Hüftstabilität zum Beispiel. Also wenn man eigentlich zu einer irgendwie eher instabilen Hüfte neigt, dann ist halt ein gezieltes Krafttraining total super und das brauchen halt sehr viele LäuferInnen. Man kann dadurch sogar gewisse so Fehlstellungen, sag ich jetzt mal, ausbalancieren. Und das ist ja auch was dann im Endeffekt super wichtig ist für die Verletzungsprävention. Also wenn man mal vom Leistungsgedanken weggeht, von Kraftsport macht schneller, was es zum Teil ja wirklich auch tut, die Verletzungsprävention ist halt einfach das A und O da. Und wir wollen ja alle lange laufen, ne?
Ja, und vor allem reden wir jetzt auch nicht vom Bodybuilding.
Stimmt.
Oder dass man jetzt anfangen muss, schweres Gewicht heben zu machen. Also so 5, 6 Übungen, die halt wirklich LäuferInnen spezifisch sind, die reichen dann auch aus, wenn man die im Zyklus halt einfach immer wieder macht. Und wenn jetzt irgendjemand oder irgendein Mensch hier gerade zuhört und denkt, Mist, aber da wäre ich ja richtig muskulös. Es ist tatsächlich jetzt gar nicht so sehr das Ding, dass man eine riesige Muskelzunahme wie so ein Bodybuilder bekommt, wenn man trotzdem noch regelmäßig Ausdauersport macht.
Richtig.
Also die Physiologie, also man wird nicht gleich zum Hulk.
Richtig.
Also da müsste man das nur machen und den Fokus darauf legen.
Es ist viel schwieriger, Muskelmasse zuzunehmen, als man denkt, finde ich zumindest. Also das passiert nicht einfach so nebenbei. Das funktioniert eigentlich nur mit sehr strukturiertem Trainingsplan, also Krafttrainingsplan. Deshalb müssen sich LäuferInnen da allgemein überhaupt keine Sorgen machen.
Zumal man sich auch auf die Kappe schreiben kann, wenn man irgendwie beides macht, dass man so eine richtig gute Fusion hat.
Stimmt.
Weil man stärkt ja den Bewegungsapparat und durch das Laufen bzw. den Ausdauersport ja das Herz-Kreislauf-System. Und das ist ja einfach, wenn wir wieder auf den Longevity-Aspekt gehen, die beste Kombination, die man eigentlich machen kann.
Genau.
Und wie cool ist es denn auch, stark und ausdauernd zu sein? Also so einfach so zäh.
Also Maschine.
Maschine, finde ich gut.
Ja. Ja, ich finde auch den Longevity-Aspekt ganz, ganz wichtig. Den hatten wir jetzt auch schon super oft in Podcast-Folgen. Aber es ist halt erwiesen, dass wir durch Krafttraining den Muskelschwund, der einfach altersbedingt irgendwann einsetzt, aufhalten können. Und das ist total wichtig, um halt auch später im Alter noch agil und ja, also nicht nur agil zu sein, sondern sich auch einfach selbst versorgen zu können, ne? Also die meisten Leute werden ja leider müssen ins Altenheim, weil sie körperlich nicht mehr so fit sind. Und das in Kombination mit Cardio ist dann natürlich was, womit wir einmal unser Herz-Kreislauf-System total gut trainieren, um auch später noch irgendwie Ausdauer zu haben und dann das Krafttraining eben, um die Kraft noch leisten zu können, um die Treppe hochzukommen, ne? Um all irgendwie diese positiven Dinge uns zu erhalten.
Nicht nur das, durch die ganzen Erschütterungen, die wir beim Laufen haben, stärken wir ja auch unsere Knochen. Und es zeigt sich ja auch, je älter man wird, umso höher wird das Risiko für Osteoporose.
Stimmt.
Oder, das geht jetzt wieder an die Frauen da draußen, wenn man lange seine Periode nicht hat oder aber sich über sehr, sehr viele Jahre einfach unterversorgt, hat man auch ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Und dafür muss man noch nicht mal alt werden. Dass da Cardio in der Kombination mit Kraft halt auch einfach gut gegenwirken kann, weil wir halt wirklich, also no joke, einfach bis in die Tiefen unserer Knochen uns stabilisieren. Und das war so ein bisschen das war das Argument für mich zu sagen, auch wenn ich leide ich lieber einmal die Woche mit erhobenem Haupt, um zu wissen, dass dadurch das Laufen besser wird und ich einfach lange gesund bleibe, wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Ja, also ich habe eigentlich auch nur positive Effekte durch das Krafttraining bekommen. Also ich würde auch sagen, Verletzungsprävention ist bei mir so das Wichtigste.
Ja.
Ich will halt einfach irgendwie mich vor Überlastungen schützen, die dann, oder so, vor Fehlbelastungen schützen. Und das Zweite halt ganz klar, dass ich schon den Eindruck habe, dass ich dadurch eine gewisse Geschwindigkeit auch eher aufrechterhalten kann. Also wenn man halt das Beintraining nicht auslässt, das ist vielleicht auch ganz wichtig, Leute. Nur weil ihr lauft, heißt es nicht, dass ihr nicht die Beine trainieren müsst, sondern dann erst recht. Also leider müssen wir trotzdem Squats machen und Lunges und am besten noch mit Gewichten und Waden heben, damit unsere Beine die Kraft haben, die sie dann zum Beispiel bei Intervallen leisten müssen. Genau, also leider müssen auch die Beine dran glauben, weil das ist zum Beispiel das, was ich am wenigsten mag am Krafttraining. So alles mit
Hast
Beinen.
Hast dich am besten.
Oh nee, wirklich, ich hasse es, wenn die Waden und Schenkel brennen. Das ist echt nicht meins. Ich würde sagen, wir sind für heute erstmal durch unsere Hot Takes, oder? Ich meine, wir haben noch ein paar mehr eigentlich in petto.
Es sind noch ein paar in petto, wollte ich gerade sagen. Also ich könnte noch weiter ranten, aber ich denke, für heute reicht's.
Ja, ich glaube auch, wir belassen es erstmal bei denen und fragen aber mal unsere Community, ob sie sich vielleicht für Teil 2 interessiert. Also liebe HörerInnen, ihr könnt uns da gerne mal schreiben, ob ihr euch einen Teil 2 wünschen würdet. Gerne mal auf Instagram unter achilles.running oder auf Spotify oder auf YouTube in den Kommentaren. Habt ihr ganz freie Wahl. Und falls ja, dann können wir uns da gerne nochmal hinsetzen und unsere weiteren Hot Takes mit euch besprechen oder miteinander besprechen und ihr hört zu und Unwahrheiten aus der Welt räumen, die uns so begegnen in unserem redaktionellen Alltag.
Oder ihr könnt uns auch eure Hot Takes schicken.
Sehr
also
gerne.
Wenn ihr irgendwo, je nachdem, jeder Algorithmus sieht ja anders aus, wenn ihr mit irgendwas belästigt werdet aus dem Ausdauersport, wo ihr immer denkt, wo kommt das jetzt her, schickt uns das gern. Dann prüfen wir das und würden das dann in der nächsten Folge auch mit besprechen.
Ja, finde ich auch eine super Idee. Falls ihr euch von irgendeiner der Aussagen angegriffen gefühlt habt, dann könnt ihr auch übrigens sehr gerne mit uns darüber sprechen. Schreibt uns das gerne und dann diskutieren wir das gerne aus. Vielleicht können wir es auch nochmal in der zweiten Folge aufgreifen. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir raus für heute. Wir freuen uns auf euer Feedback. Danke dir, Lilly, nochmal für deine Zeit und deine Hot Takes heute. Danke. Und dann hoffentlich hören wir uns nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.